das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Aufgezeichnet bei Matthäus im 13. Kapitel, Vers 24 folgende. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, soll ihr das Unkraut ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen, bis zu der Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnitten sagen: Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheuer. Und dann kommt das Gleichnis vom Senfkorn und dann noch das Gleichnis vom Sauerteig und Vers 34 fährt es dann fort. Solches alles redete Jesus durch Gleichnisse zum Volk. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen die Heimlichkeiten von Anfang der Welt. Da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Des Menschen Sohn ist, der gar guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschen Sohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Liebe Schwestern und Brüder, dass ein Bauer so boshaft ist, dem Nachbar Unkrautsamen in den Getreideacker zu säen. Gibt es das? Dass man sich die Maul- und Klauenseuche in den Stall brachte. Das kam in der Seuchezeit am Ende des Ersten Weltkriegs vor. Ich habe im Dorf am oberen Wienersee von einem solchen Fall gehört, dass sein Nachbar dem anderen die Seuche in den Stall schleppte. Aber dass man, wie es Jesus hier in diesem Gleichnis beschreibt, regelrecht Unkrautsamen auf den Acker des Nachbars hinübersät, so etwas fügt wohl noch nie ein Landwirt dem anderen zu. Eine derart totale Teufelei traut Jesus im Gleichnis wohl mit Absicht nicht einem Menschen, sondern dem Teufel zu. Was wohl noch nie einem Menschenbauer passiert ist, das wurde nun aber tatsächlich demjenigen angetan, der in diese Welt gekommen ist, um guten Samen auf den Erdboden zu säen. Der Teufel sät dem Herrn Unkraut unter den Weizen. Und Jesus hat diese maximale teuflische Bosheit kaum widerspruchslos hingenommen. In seinen häufigen Nachtgesprächen mit dem Vater mag die traurige Sache eingehend erörtert worden sein. Die entsetzte Frage der Knechte im Gleichnis: Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Warum gibt es überhaupt solche Teufeleien? Warum ist dem Satan so viel List und so große Macht möglich? Warum muss Jesus sich solche Demütigung gefallen lassen in den Stunden des einsamen Betens Jesu, wovon die Evangelien so häufig berichten? Hat der Sohn wohl solche Fragen dem Vater gestellt? Tatsache ist, dass Jesus die Schmach, einen Widersacher, einen solchen Unkrautsäher zu haben, sich gefallen lässt. So etwas gehört nun einmal zur Niedrigkeit seiner Menschwerdung. Jesus muss also nicht nur uns Menschen und die Welt ertragen, sondern seine Passion geht so weit, dass er im Kreuzesleiden zu allem hinzu auch noch den Teufel und die Hölle zu tragen hat. Zwar ist Jesus schließlich dann auch unter dieser furchtbaren Last zusammengebrochen. Aber 3 Tage später ist er im Geheimnis des Ostergeschehens erstanden, um nie wieder zu unterliegen. An Ostern hat Jesus endgültig und unwiderruflich über den Unkrautsäher, über den Teufel gesiegt. Darum kann er im Gleichnis den Hausvater zu den Knechten, die ausjäten wollten, sagen lassen: Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Eine derartige Duldsamkeit einem solchen Feind gegenüber wäre nun freilich keinem Menschen zuzuraten. Gott allein kann sich ein solches Abwarten bis zum Ende erlauben. Jesus ist seiner Überlegenheit und seines Sieges über den Unkrautsäher und Teufel so gewiss, dass er ihn, wie wir noch sehen werden, an langer Leine kann laufen lassen. Ja, Jesus ist zwar wachsam dem Teufel gegenüber, aber nie ängstlich. Gerade dadurch, dass er den Teufel gewähren lässt und das Kreuz bis zum bitteren Ende trägt, besiegt er ihn. Rein menschlich aber begreifen wir jene Knechte im Gleichnis, die hingehen und das Unkraut ausjäten, den Kampf gegen den Teufel sofort eröffnen wollen. Diese Knechte sind in Sorge um den Weizen, in Angst um den Ernteertrag. Wir kennen, offen gestanden, alle diese Angst auch. Und wie berechtigt und begründet diese Angst vor der Überhandnahme des Unkrauts ist, das zeigt ja Jesus in einem anderen Gleichnis, im Gleichnis vom Sämann. Dort redet er von Disteln und Dornen, die den Weizen ersticken können. So sehr wir aber die Knechte begreifen, die jäten möchten, so schwer fällt es uns, Jesus zu verstehen. Auch die Jünger begreifen seine Anweisung nicht. Ist es ihnen nicht auch aufgefallen, wie die Jünger, nachdem ihnen Jesus noch andere Gleichnisse erzählt hat, später daheim noch einmal auf dieses Gleichnis zurückkommen müssen? Lasset beides miteinander wachsen. Das verkraften sie offenbar nicht. Und wir verstehen es offen zugegeben auch nicht. Es ist tatsächlich schwer, das Zuwarten Gottes zu begreifen. Wie viele, warum melden sich da? Kein Bauer und kein Gärtner. Und auf dem Gebiet des Menschlichen kein Familienvater und kein Schulmeister, kein Heimleiter kann den Rat, beides miteinander wachsen zu lassen, verstehen und praktizieren. Und jeder landwirtschaftlichen Schule wird gelehrt, das Unkraut sei Feind Nummer 1, den man bekämpfen müsse, heute sogar mit chemischen Unkrautvertilgungsmitteln, mit dem sogenannten Unkrauttod. Wir verstehen also Jesus nicht, Knechte aber, die jäten möchten, die verstehen wir. Das Jäten liegt uns allen viel näher, als der Rat Jesu im Gleichnis zuzuwarten. Ja, das Jäten und Ausrotten entspricht nicht nur unserem Menschenverstand, sondern unserer Natur, Veranlagung, unserem Temperament. Keine Bäuerin kann in einem Garten an einem Unkraut vorbeigehen, ohne es geschwind auszurufen. Sie tut das gleichsam instinktiv, so selbstverständlich, wie sie einen faulen Apfel auf der Hürde wegnimmt, damit er nicht auf die anderen ansteckt. Und so ist das Jäten auch im menschlichen Zusammenleben das Gegebene, das Zunächstliegende, das Alltägliche. Nichts ist so populär wie das Aufdecken von Skandalen. Es gibt in jeder Zeitung einen Abschnitt Unglück und Verbrechen. Ja, jedes Land hat seine Presse, die darauf aus ist, Skandale hervorzuspielen. Bei uns der Blick, Deutschland der Spiegel. Hier wird der Jätgeist geradezu zur Leidenschaft, zur kollektiven moralischen Entrüstung, zum Genuss. Über diese genüssliche Jätfreudigkeit einige Beispiele. Ein Bild im Nebelspalter zeigt vier Männer, jassend und plaudernd am Biertisch. Darunter stand geschrieben, abschießen am Biertisch, 20 Mal abschießen. 20 Zeitgenossen am Biertisch kritisch unter Beschuss genommen und erledigt. Das ist das Klatschen der Männer am Biertisch. 20 Mitmenschen werden erledigt, kritisiert. Zweitens, das Eisenbahngespräch. An einem Markttag hörte ich in der Eisenbahn zwei mitfahrenden Bauern, wie sie den jüngsten Dorfskandal behandelten, zu. Es ging um die traurige Geschichte eines frommen Knabenschänders. Den sollte man in der Häckerlingmaschine bei lebendigem Leib zerschnetzeln. So schlug einer von ihnen vor. Und zwar, fügte darauf der andere hinzu, nicht mit dem Gring voran, mit den Scheichen voran, damit er möglichst lang muss liegen. Das ist der Jätgeist, der in moralischer Entrüstung schwelgt. Das ist Geist von unserem Geist. Das noch gar nicht so lange her aus dem gleichen Jätgeist heraus der Ruf erging, die Juden, das Unkraut, müssten bis zum letzten Exemplar ausgejettet werden. Ja, was ein armer Wahnsinniger vom Ausradieren ganzer Städte und Völker sprach, ist uns Älteren noch in Erinnerung. Es ist auffällig, wie dieser Jätgeist auf nationaler Ebene im Urteilen von Völkern, Rassen und Erdteilen untereinander, bei uns sogar im Urteilen von Kanton zu Kanton, wie grausam, ja unerbittlich dieser kollektive Jätgeist da werden kann. Auch hier ein Beispiel, das Verhältnis Schweiz-Deutschland betreffend. Als wir nach dem Zweiten Weltkrieg von einer Gemeinde in die andere umziehen mussten, hörte ich der Umzugsmannschaft zu, was für Gespräche sie während der Zwieripause führten. Deutschland damals in den Tagen nach dem Zusammenbruch war schlimm dran. Wir konnten, Farner und ich waren in Deutschland 7 Wochen lang im Auftrag des Hecks, unmittelbar nach dem Krieg. Wir konnten damals in Deutschland hungerkranke Menschen sehen, die auf dem Feld, auf den Wiesen etwas Essbares suchten. Man sah es ihnen am Gang an, an den Augen, man hörte es an der Stimme, diese Hungerkrankheit. Die Umzugsmannschaft diskutierte darüber, ob man jetzt nach dem Zusammenbruch der Hitlerregierung den hungernden Deutschen helfen solle. Mit unerbittlicher Gnadenlosigkeit kam einer der Sprecher zum Schluss, nicht nur helfen solle man jetzt diesen Deutschen, verhungern lassen, ausrotten sollte man diese Rasse. Er brauchte genau die gleichen Worte, die Hitler den Juden gegenüber gebraucht hat. Und dann fuhr dieser Mann selber Familienvater fort. Er sei letzthin mit einem Möbeltransport in Freiburg im Breisgau gewesen und habe dort zum ersten Mal die Zerstörungen des Luftkriegs gesehen. Diese seien tatsächlich schlimm, aber noch viel zu wenig schlimm. In Hundehütten wohnen sollte diese Brut. Gras fressen müsste diese Rasse. Ausgerottet werden, so spricht auf nationaler Ebene von Volk zu Volk der Geist der Gnadenlosigkeit. Die Sprache Adolf Hitlers kam plötzlich die Sprache eines biederen Umzugmannes sein. Jedermannes Sprache. So denkt der Mann der Straße. Bald muss der Jude ausgerottet werden, bald der Russe, der Chinese, der Südafrikaner, der Nordamerikaner, der Israelit, Palästinenser, der Ägypter, die Terroristen, die Nord- oder Süd-Jurassier. Irgendein Volksteil, irgendeine Rasse kommt da immer dran. Und das ist eben der Geist jener Knechte im Gleichnis, die darauf aus sind, das Unkraut auszujätten. So denkt der Mann der Straße, so denken wir. Jener stille Mann aber, der deswegen, weil es auf Erden Unkraut gibt, auf die Erde kam und hier ans Kreuz ging, gebietet diesem Geist der gnadenlosen Rache und Vergeltung energisch Halt. Nein, sagt er, nicht so. Nicht ausjäten, sondern hoffend warten und ertragen und so, gerade so, über das Unkraut Meister werden. Bis zuletzt, bis zur Ernte warten. Beachtenswert ist nun, wie Jesus sein Jätverbot begründet. Man solle das Unkraut stehen lassen, sagt er, damit der Weizen nicht geschädigt werde beim Jäten. Da steht den Jüngern der Verstand still. Und uns auch. Die Vernunft empfiehlt ja, fordert das Jäten geradezu umgekehrt, damit der Weizen nicht geschädigt werde, solle man jäten. Jesus aber argumentiert umgekehrt. Wenn ihr jätet, schädigt ihr den Weizen. Was im Bereich der vernünftigen Agrikultur, der Landwirtschaft, Geltung hat. Das gilt offenbar im Reich Gottes nicht. Hier gilt, jätet nicht. Lasst beides miteinander wachsen und reifen bis zur Ernte, damit ihr nicht auf den Weizen ausrauft. Über solch großzügiges Gewähren und Wachsen lassen könnte man beinahe erschrecken. Wie ist es zu verstehen? Wer kommt da überhaupt noch nach? Jesus meint mit diesem Jätverbot, seiner Begründung desselben, dreierlei. Erstens, das Ausrotten ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt keine Handlung unter der Sonne, die die Menschenwürde, das Menschsein, derart schädigt und zerstört, wie das Geschäft des Ausrottens. Denken wir doch an das Eisenbahngespräch jener Dorf, jener beiden Bauern und jener Umzugsmannschaft. Wie unmenschlich tönte das. Das Ausrotten, das Jäten trifft und schädigt immer am empfindlichsten den Ausrottenden selbst. Ja, das Jäten ist derart selbstgefährlich, dass sogar schon alle, die dabei Zuschauer oder Mitwisser sind, einen Schaden davon zu tragen pflegen. Ich denke da an den Jätgeist, wie er etwa in den Massenmedien dargestellt wird und gepflegt wird. Vor einiger Zeit sagte der Nebelspalter, einen trauten Familienkreis, Eltern, Kinder und Enkel, am Fernsehapparat, darunter stand, gib uns heute unseren täglichen Mord. So schädigt das Jätten schon den Zuschauer. Jeder, der jede Parole zum Ausrotten gegeben hat, ist früher oder später daran zugrunde gegangen. Als das alte Rom sich aufs Ausrotten der Christen verlegte, da mochten seine Legionen noch Menschenalter lang siegreich sein, es war dennoch schon besiegt. Spanien und Frankreich, die anfingen, die Andersgläubigen, die Hugenotten auszurotten, wurden dadurch für lange Zeit in ihrem Rückgrat geschädigt. Und als Hitler zum 6-Millionen-Mord der Juden schritt, führte ihn jeder noch so glänzende Sieg auf den Schlachtfeldern seinem eigenen Untergang entgegen. Und nichts belastet, ja schädigt, auf weite Sicht die Russen so sehr wie ihre Christenverfolgungen. So ist im Reich Gottes die Häckerlingmaschine ein selbstgefährliches Instrument. Jeden, der sie handhabt, nimmt es früher oder später den Ärmel selber hinein. Es bleibt dabei, so nötig und nützlich das Jäten im Pflanzenbereich sein mag, im Menschenbereich schädigt es den Jätenden. Darum Jesu guter Rat und Befehl, jätet nicht, damit ihr nicht auch den Weizen schädigt und ausraubt. Das ist der eine Grund des Jätverbots, die Selbstgefährlichkeit des Jätters. Zweitens, die Selbstgerechtigkeit. Ein ganz besonders gefährliches Unternehmen ist das Jätten wegen der Selbstgerechtigkeit. Wer ausrottet, hat dabei vergessen, wovon er selber lebt. Wir alle leben nämlich davon, dass Gott so großzügig Geduld hat mit dem Unkraut bis zur Ernte. Wo wären wir? Ich möchte es ganz direkt so sagen. Wo wäre ich, wenn Gott jedes Mal sofort zuschlagen würde? Wer ausrottet, wer ausjätet, fällt aus der Gnade, aus Gottes Erbarmen. Und wer vergessen hat, wie sehr er selber von der Gnade und Geduld Gottes lebt, der meint dann folgerichtig, auch zum Ausrotten der anderen voll berechtigt zu sein. So ist bei allem Ausrotten ein massives Stück moralischer Hochmut, pharisäische Selbstgerechtigkeit mit im Spiel. Diese wird noch durch die stolze Meinung gestärkt, nach vollbrachter Säuberungsaktion sei dann auch die eigene Sauberkeit wieder perfekt. Die Rechnung stimme jetzt. Und was noch nach dem Jätten übrig bleibe, sei pur lauterer Weizen. So folgt nach jedem Menschenjätten ein protziger Eigendünkel. Das ist dann jene falsche Sicherheit und jene falsche Gesundheit, die, wie Jesus sagt, meint, des Arztes nicht bedürfen zu müssen, selber. Darum, weil es für Christen keine Gefahr gibt, die größer wäre als den geistigen Hochmut, die Selbstgerechtigkeit, die meint, selber keinen Arzt und keinen Erlöser nötig zu haben. Darum verbietet Jesus das Ausjäten. Jätet nicht, damit ihr nicht auch den Weizen ausreißt und schädigt. Drittens, erstens, die Selbstgefährlichkeit, zweitens die Selbstgerechtigkeit und nun als dritter Grund, und das ist die Unfähigkeit. Wenn man nun gegen das ausdrückliche Jätverbot Christi dennoch zu jäten anfängt, dann jätet man tatsächlich sehr oft erst noch falsch, indem man Weizen und Unkraut miteinander verwechselt. Was in den Gärten und auf den Ecken etwa kleinen Kindern passiert, mir ist es einmal passiert, dass sie Gemüse ausreißen und Unkraut stehen lassen. Das passiert in den Gärten der Menschheit jedem, der sich das Jäten anmaßt. Hier sind wir alle Kinder. Hier gilt für uns alle, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht nur nicht jäten sollen, sondern es im Grund auch gar nicht können. Denn Jesus hier von Unkraut auf dem Acker spricht, dann haben sich die Ausleger von jeher gefragt, welches Unkraut er botanisch wohl meine. Die Sachverständigen sind sich hier wieder einmal nicht einig, um welche Art von Unkraut es sich handelt. Darum tun wir gut, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, wie es da steht. Im griechischen Urtext steht hier ein Wort, das in der ganzen Bibel nur hier vorkommt. Matthäus braucht das Wort Zizania. In dieser griechischen Wortbildung ist das hebräische Zitz enthalten. Und das heißt Blume, Blüte, Blumenflor. Warum nicht diese nächstliegende Bedeutung des einzigartigen Wortes? Ist es etwa nicht überraschend, wie schön, wie blumig das Unkraut auf den Kornfeldern tatsächlich zu sein pflegt? So blüht die Distel, die Silberdistel, ausgesprochen schön. Der gelbe Ackersenf ist eine die Bienen anlockende, äußerst honigspendende Blüte. Der gelbe Ackersenf. Die Kelchlein der Ackerwinde strahlen im Morgentau. Gar die blaue Kornrade und der rote Mond. Zizania. Das Unkraut ist schön. Das schöne Unkraut zieht die Blicke auf sich, während daneben der Weizen. Gar unansehnlich und bescheiden blüht. Wir Menschen aber pflegen bei unserem Beurteilen auf das zu sehen, was auffällt und schön ist. Wir sind wie Stadtkinder, die nicht die bescheiden blühenden, den bescheiden blühenden Weizen bewundern, sondern die blaue Kornblume, den roten Mond, die Silberdistel. Und wenn wir aufs Schöne und Glänzende sehen, dann verwechseln wir Unkraut und Weizen. So ist es dann tatsächlich immer wieder geschehen, dass die Jahrhunderte hindurch in den christlichen Kirchen oft so gejettet wurde, dass man den Weizen, das Getreide ausriss, und viel blumiges Unkraut stehen ließ. Sehe man sich doch die armen Heiligen, die grauen Ketzer, und vergleiche sie mit ihren in Hermelin und Purpur gekleideten, farbenprächtigen, klerikalen Richtern und Verfolgern. Der Jätfanatismus war in der katholischen, aber auch in der reformierten Berner und Zürcher Kirche zeitweise blutig am Werk. Man denke nur, das eine Beispiel zu nennen, an die Ausrottung der Täufer, an ihre Flucht in den Jura. Ich bekam vor etwa 10 Jahren ein dickes Buch von einem jurassischen Bauern, Samuel Geiser. Ich habe ihn persönlich gekannt. Und der hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der Täufer. Es ist nicht
ein hervorragendes literarisches Werk. Es hat sogar etwa Fehler noch darin. Aber die Zürcher Evangelische Theologische Fakultät hat dem jurassischen Bauern den Ehrendoktor gegeben. Eine späte Buße für das, was die Zürcher Kirche und die Berner Kirche damals taten, als sie die Täufer verfolgten. Damals kamen die ersten schwarzen Flecken auf den Namen Bern im Jura. Damals, als die Täufer hinausflüchten mussten. Der Fürstbischof von Basel hat sie mit offenen Armen empfangen, weil sie gute Bauern, gute Kolonisatoren waren im Jura. Das nur als ein Beispiel, wie das ist, wenn man jettet. Einst aber kam einer zu uns, der trug nicht die grelle Farbe der Blumen, sondern das unscheinbare Kleid des Weizens. Er hatte keine Gestalt als Schöne. Wir sahen ihn, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und wir Menschen haben ihn, den Erlöser der Welt, mit Unkraut verwechselt. Er ist als Ketzer ausgejätet und weggeworfen worden. Jesus Christus ist von seinen frommen, farbenprächtigen Feinden als Unkraut bezeichnet und beurteilt und ausgejätet worden. Dass wir Menschen dem Gottessohn den Unkrauttod bereiteten. Das ist für alle Zeiten der Beweis dafür, wie fragwürdig es um unsere Tauglichkeit zum Jetten steht. Was am Karfreitag passierte, ist dieses entsetzliche, fromme, selbstgerechte Jetten. Darum jättet nicht, damit ihr nicht den Weizen ausreißt. Aber nun eine Frage. Mögt ihr noch? Wird durch das Jätverbot Jesu nicht verwischt, was recht ist und was falsch? Was gut ist und was böse? Da soll man denn überhaupt nicht mehr Recht und Unrecht, Weizen und Unkraut voneinander unterscheiden. Doch es gibt Unkraut und es gibt Weizen. Da gibt es keine Unklarheit, keine Vermischung und Verharmlosung. Aber nicht wir Menschen haben hier das letzte Wort und das endgültige Urteil. Das hat Gott allein. Am Tag der letzten Ernte wird das dann herauskommen. Jesus kennt Augen, die jetzt schon vor der letzten vor dem letzten Erntetag sehen, wer zu den Kindern des Reichs gehört und wer zu den Kindern der Bosheit. Jesus weiß schon um Hände, die tauglich sein werden, Unkraut und Weizen miteinander, voneinander zu unterscheiden und auszusondern. Aber das sind jetzt noch im Gleichnis. Nicht Menschenaugen und Menschenhände, die einst zuletzt das Scheiden vornehmen werden,
das sind im Gleichnis Engelsaugen und Engelshände. Der Ernst des kommenden jüngsten Gerichts, der über diesem ganzen Gleichnis liegt, kann nicht übersehen werden. Wer sich um das Anliegen der Gerechtigkeit kümmert, sei hier getrost. Das Recht, die Gerechtigkeit, kommt in Gottes Herrschaft nicht zu kurz. Jesus selber ist ja doch gekommen, die Gerechtigkeit nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen, wie er einmal sagt. Ihm ist eben gerade die Gerechtigkeit ein derart zentrales Anliegen, dass er ja nicht nur das Jäten verbietet und das Wachsenlassen des Unkrauts gebietet, sondern er selber erfüllt ja die ganze Gerechtigkeit, indem er die Unkrautvertilgung, den Unkrauttod auf sich nimmt und genau das erleidet, was alles Unkraut, was wir alle verdient hätten. Aber man beachte doch, da am Kreuz ist nun nicht die Gnadenlose, sondern da ist die erbarmende Gerechtigkeit ernst genommen und erfüllt. Nicht die Selbstgerechte. Mit anderen Worten, nur er, nur Christus, der sich kreuzigen lässt, den Unkrauttod auf sich nimmt, kann das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker überhaupt erzählt haben. Einzig er hat das innere Recht, die göttliche Vollmacht zu fordern, jätet nicht. Das Gericht kommt schon, aber richtet nicht vor der Zeit, nicht vor der letzten Ernte. Unterscheidet Recht und Unrecht, aber scheidet nicht, jättet nicht. Damit aber kommt aus diesem Gleichnis heraus an alle, die es hören, ein einmaliges, ein unerhörtes Angebot. Nicht Wut, nicht Zorn, sondern Gnade. Von Christus her gesehen sind wir ja ausnahmslos alle Unkraut. Auf sein Gnadenangebot angewiesen. Es gilt, dieses Gnadenangebot anzunehmen. Für die eigene Sündhaftigkeit und zur Weitergabe an die ebenfalls sündigen Mitmenschen und so ein neues, ein besseres Leben zu beginnen. Gnade, die es anzunehmen gilt, für sich selber und für die Mitmenschen. Solange es noch Zeit ist, bevor das Endgericht, die Endabrechnung, die letzte Ernte, die endgültige Scheidung von Weizen und Unkraut kommt. Jetzt ist noch nicht Jätzeit, sondern Gnadenfrist. Noch Zeit zur Umkehr. Aber nun die Frage, ergreifen wir dieses Angebot, das uns vom Kreuz entgegenkommt, das Gnadenangebot? Man könnte die Annahme nämlich auch verweigern, das Angebot refusieren und selbstgerecht weiter drauf losjagen. da ein Beispiel aus der Literatur abschließend. Die Schriftstellerin Maria Waser hat unter dem Titel Das Jätvreni eine bedeutsame kleine Novelle geschrieben, die einem beim Lesen dieses Gleichnisses in den Sinn kommt. Sie schildert darin eine alte Frauensperson, welche einst in jungen Jahren das größte Leid angetan wurde, das Frauen angetan werden kann. Sie wurde vergewaltigt und unfreiwillig Mutter eines unehelichen Kindes. Und seit diesem grauenhaften Erlebnis hatte sich ein Groll in ihre Seele eingefressen, ein Geist der Vergeltung und der Rache. Sie war bittere Misanthropin, Menschenverächterin geworden. Und dieses Rachegefühl äußerte sich darin, dass die Menschenhasserin im Lauf der Jahrzehnte das Jätvreni, wie man es im Dorf nannte, in einigen Bauerngärten das Jäten besorgte. Es habe nie jemand das Jäten so meisterhaft verstanden wie diese Alte. Wenn die Gärten ihrer Kundschaft säuberte, die Säublumen mit Stumpf und Stiel ausrottete, dann sei jeweils etwas Scharfrichterliches in ihrem Tun gewesen. Zum Gottesdienst sei sie gegangen. Nie aber zum Abendmahl. Das Gnadenangebot konnte sie nicht annehmen. Als ihr im vorgerückten Alter die Vergebung, die Sündergnade angeboten wurde und damit die Gelegenheit endlich zu vergeben, nahm sie es nicht an. Sie starb dann schließlich in der Finsternis ihres gnadenlosen Jätgeistes. Wir aber sind jetzt aus diesem Gleichnis vor die Frage gestellt, wie es bei uns stehe mit der Jätvreni-Gesinnung. Man könnte jenem stillen Tisch fernbleiben. Diese ernste Frage kommt heute Morgen an uns Schweizer, die wir bekanntlich eine weiße Weste haben. Ist es immer noch die Rolle des Schweizers, das Jätvreni der anderen Völker zu sein? Anderen Völkern und Rassen mit großem Geschick die Gärten zu jäten, um langsam an der Schweizer Selbstgerechtigkeit zugrunde zu gehen? Oder sind wir brave, wir bessere Schweizer, bald einmal bereit zu hören, was uns ganz speziell uns das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen sagen will, dass wir alle ausnahmslos Unkraut sind, von der Gnade leben. Darum jätet nicht.